Herzlich willkommen zu unserem Naturnerds-Podcast. Ich bin Manuel Labig, Biologe, Naturnerd und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, herzlich willkommen zum Naturnerds-Podcast. Heute wollen wir mal über Farne sprechen. Farne sind wirklich spannende Gewächse. Die sind zum einen super alt. Als es die ersten Dinos gab, gab es Farne bereits seit 170 Millionen Jahren. Und sie haben einen total spannenden Generationswechsel. Und die Vermehrung, die funktioniert ganz anders als bei Blütenpflanzen. Darüber wollen wir heute sprechen. Dann möchte ich ein bisschen was über die Verbreitung erzählen und auch was über die Verwendung und die Inhaltsstoffe. Zu Beginn erstmal so ein bisschen Systematik, also so ein bisschen die Verwandtschaftsverhältnisse. So ganz grob und vereinfacht kann man sagen, dass man die Pflanzen so ein bisschen unterteilt in Landpflanzen und Nicht-Landpflanzen. Landpflanzen ist eigentlich ein ziemlich schlecht gewählter Begriff, denn diese Embryophyten, wie man sie auch nennt, die kommen gar nicht nur an Land vor. Es gibt auch einige, die im Wasser leben. Besser sagt man einfach Embryophyten oder Embryopflanzen. Daneben gibt es eben noch so verschiedene Gruppen von Algen, Grünalgen und so weiter, von denen wiederum auch einige an Land leben. Also so diese Unterteilung Landpflanzen, Nicht-Landpflanzen ist ja eine sehr alte Begriffe und Embryophyten ist jetzt in dem Fall der bessere Begriff. Zu diesen ganzen Embryophyten gehören unter anderem die Moose. Die Moose sind auch eine sehr, sehr alte Gruppe von Pflanzen. Die haben noch gar keine wirklich spezialisierten Leitbündel und noch so ganz primitive Wurzeln. Und neben den Moosen gibt es noch die Gefäßpflanzen. Und die Gefäßpflanzen, die haben eben schon spezialisierte Leitbündel und auch schon weiterentwickelte Wurzelsysteme zum Beispiel. Zu den Gefäßpflanzen zählt man zum einen die Bärlappe. Die sehen so ein bisschen aus wie so stehende Moose. Und zu den Bärlappen gehören noch ein paar andere freakige Gewächse, die ich jetzt hier nicht aufzählen will. Und daneben gibt es die Euphyllophyten, also die Pflanzen mit den echten Blättern. Die Gefäßpflanzen werden also unterteilt in Bärlappe und andere und die Pflanzen mit echten Blättern. Zu diesen Euphyllophyten, also den Pflanzen mit den echten Blättern, gehören die Farne im weiteren Sinne. Dazu gehören auch die Schachtelhalme und noch so ein paar andere Gruppen und auch eben die echten Farne. Und die andere Teilgruppe sind eben die Samenpflanzen. Dazu gehören so die ganzen Nadel- und Laubbäume und auch die meisten krautigen Arten, die man so kennt. Die echten Farne heißen Polypodiopsida. Poly bedeutet viel und Podion ist ein Füßchen. Und das kommt eben daher, dass die Rhizome so ein bisschen aussehen, als würden sie so kleine Füße bilden. Farne sind also eine Schwestergruppe der Samenpflanzen, gehören zu den Pflanzen mit den echten Blättern, aber sind eben noch keine echten Samenpflanzen. Warum sie nicht zu den echten Samenpflanzen gehören, das werdet ihr jetzt dann im Laufe des Podcasts eben erfahren. Farne sind sehr, sehr alt, sind ungefähr 400 Millionen Jahre alt, stammen aus dem Devon. Da war die Welt noch sehr warm und trocken, es gab einen sehr hohen Meeresspiegel. Die Weltkarte sah ganz anders aus als heute. Südamerika lag zum Beispiel an Afrika und dieser Superkontinent, der lag etwas über dem Südpol. Die Pflanzen- und Tierwelt sah auch anders aus als heute. Im Wasser gab es zwar schon erste Haie, aber daneben viele Panzerfische und Quastenflosser, Ammoniten. An Land wiederum gab es noch gar keine Wirbeltiere. Also es gab Insekten, Spinnen, Krebse und so weiter, aber echte Wirbeltiere gab es an Land noch gar nicht. Es gab viele abstruse Pflanzen, die heute größtenteils ausgestorben sind. Urfarne, also so ganz schuppige, baumartige Farne. Moose in allen Formen, Bärlappe, zum Teil sehr, sehr große Bärlappe. Und eben auch die ersten echten Farne. Blütenpflanzen gab es noch überhaupt nicht. Das ist eine ziemlich moderne Erfindung. Die kamen erst knapp 260 Millionen Jahre später. Da gab es die Dinos bereits seit 100 Millionen Jahren. Blütenpflanze sind also eine, ja, kann man sagen, sehr moderne Erfindung. Farne unterscheiden sich in vielen Punkten von Blütenpflanzen. So bilden sie selten nach oben wachsende Sprossachsen. Also Sprossachsen sind Stängel oder Stämme zum Beispiel oder Halme bei den Gräsern. Gänseblümchen zum Beispiel, der Stängel, auf dem dann der Blütenstand oben drauf sitzt. Oder die Eiche hat einen mächtigen Stamm, das sind eben Sprossachsen. Und das haben Farne zwar auch, aber die wachsen eher nicht nach oben, sondern die wachsen meistens unterirdisch als sogenannte Rhizome. So können sie sich eben unterirdisch ausbreiten und an unterschiedlichen Stellen hochkommen. Und wenn ihr verschiedene Farnpflanzen nebeneinander seht, sind das oft nicht unterschiedliche Individuen, sondern meist eben einige wenige, die dann unter der Erde wachsen und an verschiedenen Stellen hochkommen. In der Mitte der Farnpflanze zwischen den Blattwedeln, also so nennt man diese typischen Farnblätter, da ist der Vegetationskegel, aus dem sich immer wieder weitere Blätter entrollen. Was ganz besonders ist, ist, dass diese Blattwedel sich bereits fertig eingerollt entwickeln und die müssen sich dann nur noch entrollen. Das kann auch innerhalb von wenigen Tagen passieren. Vor 300 Millionen Jahren gab es dann noch über 10 Meter hohe Baumfarne. Heute sind die meisten Farnpflanzen eher kleiner. Und insgesamt kann man sagen, dass das Gefäßsystem nicht so komplex und nicht so effektiv ist wie bei modernen Blütenpflanzen zum Beispiel. Zu Beginn habe ich ja gesagt, dass Blüten erst sehr spät erfunden wurden. Und wie ist das dann? Wie vermehren sich Farne überhaupt, wenn sie gar keine Blüten haben? Also die Vermehrung und der Generationswechsel ist völlig anders als bei Blütenpflanzen. Um den Unterschied wirklich zu verstehen, schauen wir uns erstmal den Lebenszyklus ganz vereinfacht einer Blütenpflanze an. Nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, die große Brennnessel. Die ist zweihäusig getrennt geschlechtig. Das heißt, es gibt Individuen, die haben männliche und es gibt welche, die haben weibliche Blüten. Wenn das weibliche Individuum blüht, dann schauen aus diesen winzigen kleinen Blüten haarartige Narben heraus und ein paar Meter entfernt steht dann vielleicht ein männliches Exemplar, welches aus ihrer Blüte Pollen entlässt. Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen tiefer in die Genetik einsteigen, um den Unterschied der Farnpflanzen zu verstehen. Die Zellen der Brennnesselpflanzen haben, genau wie die meisten Körperzellen bei uns Menschen auch, einen doppelten Chromosomensatz. Chromosomen sind diese wollknäuelartigen Erbgutfäden, die oft auch mal so als X und Y dargestellt werden. Und in jeder Zelle gibt es den kompletten Satz an Chromosomen zweimal. Diese Zelle nennt man dann diploid. Die Pollen der männlichen Brennnessel und die Eizelle der weiblichen Brennnessel hingegen, die haben nur einen Satz an Chromosomen und das nennt man haploid. Das ist wie bei uns bei den Spermien oder bei den Eizellen, die sind auch haploid, haben also jeweils einen Chromosomensatz. Also nochmal zurück zu Brennnessel. Der haploide Pollen, der hat nur einen Chromosomensatz, wird vom Wind bis an die Narbe der weiblichen Blüte geweht. Dann kommt es zur Befruchtung und die beiden Zellkerne verschmelzen. Es entsteht ein Embryo und dieser hat dann wiederum einen doppelten Chromosomensatz, ist also wieder diploid. Dieser wird dann noch mit Nährstoffen und einer harten Schale umkleidet und fällt dann irgendwann als Samen ab. Aus diesem Samen wächst dann wieder eine Brennnessel, die ist dann entweder weiblich oder männlich und manchmal kommen auch zwittrige Brennnesselpflanzen vor, das ist aber eher selten. Übrigens ist es so, dass bei den meisten Pflanzen eher zwittrige Blüten vorkommen, also Blüten, bei denen männliche und weibliche Organe in einer Blüte vorkommen. So wie bei der Brennnessel, dass es bei der großen Brennnessel, dass es rein weibliche und rein männliche Individuen gibt, das ist tatsächlich eher selten in der Pflanzenwelt. Der Generationswechsel beim Farn funktioniert wiederum ganz anders. Ich habe erstmal versucht, das darzustellen, wie der Generationswechsel so auf den Menschen übertragen aussehen würde, um sich das ein bisschen besser vorzustellen. Das wurde dann aber sehr schnell abstrus und auch ein bisschen eklig. Von daher habe ich das einfach wieder gelassen und versuche es jetzt einfach mal ganz langsam und etwas detaillierter zu erklären. Also, wir beginnen mal bei der erwachsenen Farnpflanze, die ihr alle schon mal gesehen habt. Die Blattwedel, die sind entrollt und Stängel und Blüten sind aber nirgends zu sehen. Stattdessen gibt es auf der Blattunterseite Sporenbehälter. Das sind so kleine, rundliche, bräunliche Knöpfe. Die werden auch Sori genannt. Die gesamte Pflanze ist jetzt, wie vorher bei der Brennnessel ja auch, diploid. Also die Zellen haben einen doppelten Chromosomensatz. In den Sporenbehältern werden nun tausende winzige Sporen gebildet, die nur einen Chromosomensatz haben, genauso wie die Eizellen oder auch die Pollen bei den Blütenpflanzen nur einen Chromosomensatz haben. Warum die Sporen aber trotzdem überhaupt nicht mit den Pollen zu vergleichen sind, das werde ich jetzt mal erläutern. Also die Sporen werden von dem Wind davongetragen und landen sie auf einem geeigneten Boden, dann keimen sie aus. Sie befruchten also keine Eizelle, wie bei den Blütenpflanzen es die Pollen tun, sondern die keimen direkt auf dem Boden zu einer neuen Pflanze aus. Und diese auskeimende Pflanze, die sieht überhaupt nicht aus wie ein Farn. Die ist zwar auch grün, aber die ist nur ein paar Zentimeter groß, hat gar keine Farnwedel und wiederum nur einen Chromosomensatz, die komplette Pflanze. Das ist eine ganz besondere Zwischenform, die auch Protallium genannt wird, was so viel bedeutet wie Vorspross. Und dieses Übergangsstadium ist quasi ein ganz selbstständiges, mit Wurzeln und photosynthesefähigen Blättern ausgestattetes Übergangsstadium, das nur der sexuellen Vermehrung dient. Diese sexuelle Generation, die nennt man auch Gametophyt. Die gibt es ja bei Blütenpflanzen auch, doch sind die Teil der Blüte und die bestehen nur aus einer Handvoll Zellen. Die sind mit bloßem Auge für uns überhaupt nicht sichtbar. Hier hingegen ist es ein total großes, eigenständiges Wesen, was sogar ja eben selber sich noch versorgen kann mit Wasser und Nährstoffen. Und dieses Protallium hat an der Unterseite männliche und weibliche Fortpflanzungszellen. Die männlichen sind schwimmfähige Spermatozoide und die sind unseren Spermazellen gar nicht so unähnlich. Die sind total beweglich, können schwimmen und die werden dann vom nächsten Regen abgespült und schwimmen dann ganz munter zum nächsten Protallium, das sich hoffentlich in erreichbarer Nähe befindet. Dort werden dann die Eizellen eines anderen Protallium befruchtet und es wächst ein Embryo heran. Und dieses hat dann wieder einen doppelten Chromosomensatz, ist dann also wieder nach der Befruchtung diploid. Der Embryo wächst dann zu einer erwachsenen Farnpflanze mit Blattwedeln heran, so wie wir eben die großen Farnpflanzen dann kennen. Und das Protallium, dieses kleine Zwischenwesen, das stirbt dann ab. Und dann beginnt der Zyklus wieder von neuem. Das ist wirklich eine ganz besondere Form des Generationswechsels und auch echt nicht mit den Blütenpflanzen zu vergleichen. Dieses Protallium, ich habe schon seit geraumer Zeit immer mal versucht, so eins mal in der Natur zu finden. Bis jetzt wurde ich leider noch nicht fündig. Also die sind wirklich oft versteckt. Die sind dann unter irgendwelchen Blattschichten zum Beispiel, wenn ja Laub auf dem Boden liegt, da sind die oft drunter. Sind also super schwer zu finden. Ich halte trotzdem meine Augen weiterhin offen, denn ich fände es irgendwie mal total spannend, mal so ein kleines, junges Protallium dieses ganz merkwürdigen Wesens einer Farnpflanze mal zu entdecken. Wer weiß, vielleicht habt ihr ja auch mal Glück und seht mal eins. Zur Verbreitung der Farnpflanzen. Weltweit gibt es 12.000 Arten. Davon gibt es gerade mal 70 in Mitteleuropa, also sehr wenige davon kommen in Europa vor. Die kommen eher nicht in trockenen Gebieten vor. Warum ist das so? Diese kleinen männlichen Spermatozoiden, die eben sich auf den Weg machen, um ein anderes Protallium zu suchen, um dort eben die Eizellen zu befruchten, die müssen schwimmen können und dafür brauchen sie Wasser. Und deshalb kommen sie eben eher nicht in trockenen Regionen vor, weil sie eben ja über den Wasserweg quasi irgendwie zu ihrem Ziel gelangen müssen. Deshalb findet man sie eher in etwas feuchteren Wäldern, also ganz häufig findet man sie eben in Regenwäldern oder Nebelwäldern. Und bei uns in unseren Breiten auch eher in etwas feuchteren Wäldern. Sie mögen Schatten eher, also in der knallen Sonne fühlen sie sich nicht so wohl. Man findet sie entlang von Bächen. Besonders häufige Arten bei uns sind Wurmfarn, Adlerfarn, Waldfrauenfarn findet man noch häufiger oder Tüpfelfarn zum Beispiel. Was die frühere Verwendung und die Inhaltsstoffe angeht, deutet der Name Wurmfarn schon auf eine frühere Verwendung hin. Auszüge aus Rhizomen wurden zum Beispiel gegen Bandwürmer oder auch manchmal bei eitrigen Wunden eingesetzt. Inhaltsstoffe sind unter anderem Gerbstoffe und Fluoroglucin oder Fluoroglucin. Letzterer ist giftig und richtig dosiert, kann es Würmer wirklich abtöten. Wenn man es richtig dosiert, dann lässt es den Menschen mit den Würmern dann noch am Leben. Im dümmsten Falle kann es natürlich auch passieren, dass man auch dran stirbt. Insgesamt ist es schon eine sehr gefährliche Methode. Man sollte es auch nicht selber ausprobieren. Es kann unter anderem die Herzmuskulatur lähmen und Atemnot verursachen und solche Geschichten. Ist also nicht so witzig. Früher hat man Farn auch zur Abtreibung und auch gegen Flöhe verwendet. Das ja, zeugt ja auch schon von einer starken Wirksamkeit. Übrigens werden und wurden die Farnwedel in Österreich auch Teufelsfedern genannt. hat mehrere Gründe. Genau, die Farnpflanzen haben ja eben so federähnliche Blätter. Farn bedeutet auch Feder oder Flügel. Und Teufelsfedern, warum? Ja, einerseits waren die Standorte oder sind die Standorte vielleicht auch ein bisschen unheimlich, öfter mal so feuchte, etwas schattige Wälder. Zudem konnten sich die Menschen nicht erklären, wie Farnpflanzen sich vermehren, da sie nie eine Blüte gefunden haben. Und auch dieses schnelle Ausrollen der Farnwedel hat eben manchen Menschen Angst gemacht. Andererseits galten Farnpflanzen auch immer als ziemlich mächtig. So sollten sie zum Beispiel Teufel und auch Blitzschlag abhalten. Das hat Hildegard von Bingen immer wieder betont, dass man sich Farnwedel im Haus aufbewahren sollte, weil sie eben ja Blitzschlag und auch den Teufel fernhalten. Seit dem 17. Jahrhundert gab es dann immer wieder viele Mythen um diese Pflanze, was sich auch in den vielen Namen dieser Pflanze widerspiegelt. Und in manchen Gegenden wurden Farnpflanzen als Snakengrund, also Schlangenkraut, Otterkrätsch, Aderekraut, Natternkraut, wurde auch Teufelsleiter genannt. Insgesamt einfach wirklich eine sehr, sehr spannende Pflanzengruppe, die Farnpflanzen. Super alt und der Generationszyklus ist erstmal sehr kompliziert und gar nicht so leicht zu verstehen. Aber wenn man das mal begriffen hat, wie das funktioniert und was der Unterschied ist zu den Blütenpflanzen, dann ist es wirklich eine ganz abgefahrene Geschichte, finde ich. Ja, vielleicht seht ihr ja beim nächsten Spaziergang mal wieder ein paar Farnpflanzen und erinnert euch an ein paar Infos, die ich euch heute geliefert habe. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine gute Zeit und wir hören uns.